Jan-Wilhelm Witte.
Hallo Jan.
Kirsten Mulach.
Hallo Kirsten.
Medienapostel. Der vertikale Podcast. Mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach.
Ein fröhliches Hallo in die Runde. Herzlich willkommen zu den Medienaposteln. Hallo Jan.
Hallo Kirsten.
Jan, wenn ich jetzt gerade aus dem Fenster sehe, schaue ich auf ein, ja, wir sitzen ja bei dir im Fahrbüro hier, und ich blicke auf ein wunderschönes, altes Gemäuer, riesengroß, sogenannt eine Kirche. Ein Kirchengebäude.
Eine sogenannte Kirche.
Sogenannte Kirche. Richtig klassisch hier in Bersenbrück mit einer Kirchturmspitze, die bis in den Himmel ragt, und dann ein Kirchenschiff mitten im Dorf, wenn ist richtig, oder? Ist mitten im Zentrum hier?
Ja, so in etwa. Das passt schon. Also historisch gewachsen ist der Kirchbau aus einem Zisterzienserinnenkloster. Es war die Klosterkirche und gleichzeitig auch die der kleinen Gemeinde St. Vincentius hier in Bersenbrück. Das war im Grunde genommen ein Nest, wenn ich das mal so sagen darf. Ich möchte keinem lokalpatriotisch zu nahe treten, aber so war es nun einmal. Das lässt sich auch architektonisch nachvollziehen. Und darum ist dann im Laufe der Zeit, vor allem nach 1870-71, also nach der Reichsgründung, ja, die Stadt Bersenbrück entstanden.
Sind denn alle Kirchen in der Region hier so ähnlich vom Baustil wie diese Kirche, also dieses klassische, die Kirchturmspitze überragt den gesamten Landkreis?
Ja, im Wesentlichen kann man das schon durchaus sagen. Also Kirchen, Kirchtürme sind markante Punkte in der Landschaft, geben auch Orientierung. Wenn man von Ort A in Richtung Ort B unterwegs ist, ist das in früheren Zeiten durchaus auch ein Orientierungspunkt gewesen. Man muss dazu auch sagen, ein Kirchbau, sowohl innen als auch außen, stellt dann auch noch einmal dar, wie wohlhabend zum Beispiel eine solche Gemeinde ist. Mhm. Gemeindeangehörige sind, das ist ähnlich wie in unserer Zeit auch, man will schon auch darstellen, baulich, wer man ist.
Es gibt ja auch diesen berühmten Spruch, die Kirche im Dorf lassen. Also auch hier ist ja die Kirche direkt im Dorf. Ist das immer noch eine Symbolkraft auch für das Gemeindeleben?
Ich glaube schon. Natürlich schwindet die Bedeutung der Kirche. Aber ich habe schon den Eindruck, dass ein Kirchengebäude im Zentrum eines Ortes, ich möchte es mal ein bisschen, ja, ich drücke es mal so aus, es ist schon in gewisser Weise die Herzkammer eines Ortes. Das merkt man schon.
Also, so würdest du das auch bezeichnen, Herzkammer?
Ja, das würde ich schon so bezeichnen. Die Kirche im Ort ist so etwas wie die Herzkammer dieses Ortes. Ob sie jetzt katholisch ist oder evangelisch, möchte ich einfach mal dahingestellt lassen. Aber ich glaube schon, dass Menschen einen Orientierungspunkt brauchen, sowohl optisch, wie gesagt, der Kirchturm, auf den man schauen kann, als auch, ich möchte, ja, institutionell.
Ich bin ja jemand, der relativ neu in der katholischen Kirche Mitglied ist und besuche halt seit einigen Monaten regelmäßig den Gottesdienst. Und da ist mir aber aufgefallen, dass es auch ein sehr stringenten Innenausbau, also auch die inneren Räumlichkeiten von einer Kirche sind sehr klar strukturiert und organisiert aufgebaut. Also aufgefallen ist mir da zum Beispiel, dass der Altar immer auf einer Form von Erhebung steht und die Gemeindemitglieder im Kirchenschiff sitzen und sich, wenn sie die Eucharistie empfangen, nur bis zur ersten Reihe bewegen. Und dann habe ich das Gefühl, ist da wie so eine unsichtbare Linie. Da ist so ein kleiner Distanzraum, wo dann der Priester sich den Gläubigen nähert, um die Eucharistie zu verteilen. Aber ich frage mich, ist das auch so hierarchisch gemeint?
Also in früheren Zeiten ist das sicher hierarchisch deutlich so gemeint gewesen, dass es also eine Trennung gab zwischen dem Klerus, der den Gottesdienst gefeiert hat, und der Gemeindebevölkerung, die sich im Kirchraum davor bewegt hat. Wir kennen das ja aus großen Städten, wo es zum Beispiel einen Lettner gab, der den Altarraum abgetrennt hat vom Raum der Gläubigen. Also im Grunde genommen eine Wand, eine Holzwand oder aus Sandstein gearbeitet, wie auch immer, mit einer Tür, die auch geöffnet wurde, zum Beispiel zum Hochgebet, wenn dann beim Erheben der Hostie oder des Kelches geklingelt wurde, konnten die Leute dann einmal eben kurz zuschauen. Ansonsten wurde die Tür auch wieder durchaus geschlossen. Also der Klerus blieb im Wesentlichen unter sich. Und Reste dieses Denkens, man braucht einen Raum für die Geistlichen, einen heiligen Raum und den Raum der Bevölkerung, des Volkes. Sowas ist durchaus in Resten noch in den Köpfen gedanklich vorhanden. Für unsere Zeit können wir allerdings auch durchaus sagen, dass der Altar auf der gleichen Ebene in vielen Kirchen oder vor allem auch Kapellen ist wie die Plätze der Gläubigen. Also diesen Gedanken der Trennung in dem Sinne gibt es optisch nur noch angedeutet, aber nicht mehr durchaus gestuft. Und die Stufen, die wir dann in Kirchen haben, dienen eher der Praktikabilität, dem praktischen Umgang damit. Also wenn man eine relativ große Kirche hat zum Beispiel, möchten ja auch Gottesdienstbesucher, die im hinteren Bereich sitzen, eine vernünftige Möglichkeit haben, in den Altarraum zu schauen und dem Gottesdienst auf diese Art und Weise zu folgen. Also das ist eher praktischen Gedanken geschuldet. Der Gedanke heute ist, dass also der Altar und der Platz der Gläubigen auf einer Ebene ist. Das ist schon, finde ich, durchaus ein Fortschritt und auch ein klares, deutliches Entgegenkommen.
Entgegenkommen, finde ich, klingt wieder so nach einem Gefälle, weil ich finde, dieses gemeinschaftliche Feiern, in dem der Priester die Funktion hat, diese Feierlichkeiten oder diese Feierstunde zu leiten und das gemeinsame Feiern zu organisieren, müsste ja nicht unbedingt ein hierarchisches Gefälle sein.
Also heute sehen wir das sicherlich so, gar keine Frage. In früheren Zeiten ist das deutlich anders gewesen.
Wie war es da?
Naja, stramm hierarchisch. Da war es vollkommen klar, dass die Geistlichen, vor allem die Priester, die Bischöfe natürlich auch, vorgegeben haben, wie es zu sein hat. Und das ist deutlich stärker eingehalten worden, als das heute der Fall ist. Heute hat sich davon vieles abgeschliffen. Wir merken ja in unserer Gesellschaft, dass sich Hierarchien und Autoritäten auflösen, zumindest verändern. Das spürt natürlich auch die Kirche. Logisch.
Dann lass uns doch mal zum Ursprung zurückkehren. Warum gibt es überhaupt Kirchen und was ist der ursprüngliche Auftrag einer Kirche?
Also fangen wir mal damit an. Was ist der ursprüngliche Auftrag der Kirche? Im Grunde genommen ist es ja so, dass nach dem Tod und der Auferstehung Jesu die Apostel beieinander gesessen haben. Maria war dabei. Also die Gemeinde, die Jesus gebildet hat, hatte das Gefühl, das kann jetzt hier nicht das Ende gewesen sein. Es muss irgendwie weitergehen. Die Botschaft, die wir im Kopf, im Herzen haben, die möchten wir weitertragen, weil wir erkennen, das ist gut und das ist wahr und das ist richtig. Das hilft uns. Und so haben sich dann die Apostel, die Jünger aufgemacht und haben diese Botschaft verbreitet. Mit großen Schwierigkeiten teilweise. Die sind also von ihrer eigenen jüdischen Gemeinde angegangen worden. Sie sind dann in den heidnischen Bereich gegangen, der griechisch-römisch geprägt war, sind dort angegangen worden. Aber wegzubekommen war das nicht. Es gab dann auch Christenverfolgung, die sich eingestellt hat. Und diese kleinen Gemeinden, die sich da gebildet haben, haben sich weiterhin dann halt eben im Verborgenen, im Geheimen getroffen, erzählt von Jesus, es wurde aufgeschrieben, die paulinischen Briefe sind entstanden, die Evangelien sind entstanden und die Menschen waren davon angetan. Und sie haben halt eben auch Eucharistie gefeiert. Sie haben Personen aufgenommen durch die Taufe. Die ersten Diakone wurden geweiht und so weiter und so weiter. So zog sich das durch die Jahrzehnte, teilweise auch durch die Jahrhunderte. Wie gesagt, teilweise auch in Verfolgung. Aber losgelassen hat die Menschen diese Botschaft Jesu nicht.
Und das war aber damals noch losgelöst von jeglicher äußerer Form, sprich Kirchengebäude.
Ja, also im Wesentlichen ist das so. Es gab natürlich geheime Versammlungsräume, die dann entsprechend hergerichtet wurden, um dort Eucharistie zu feiern, um dort das Wort Gottes zu hören, es auszulegen, aber halt eben alles sehr im Verborgenen. Hauskirchen, sagt man heute. Im Grunde genommen, also man hat sich getroffen in einem Wohnzimmer, wenn ich es mal so salopp sagen darf, und hat dann entsprechend im kleineren Kreis Gottesdienst gefeiert. Diese Kreise wurden größer, es brauchte andere Orte, andere Räume. Die politische Situation im Römischen Reich hat sich ebenfalls verändert. Es fingen erste Auflösungserscheinungen an. Und doch wurden die Christen nach wie vor nicht gern gesehen, auch durchaus verfolgt. Und dann kam die sogenannte Konstantinische Wende, in der dann also Konstantin der Große, römischer Kaiser, erkannt hat, okay, ich brauche staatliche Strukturen und die Christen können mit ihrer Struktur, die sie haben, da war die Kirche schon deutlich gewachsen, mir helfen, Staat zu organisieren. Und das hat die Kirche kolossal verändert.
Inwiefern?
Sie konnte öffentlicher werden. Mhm. Zwischendurch gab es nochmal eine etwas, sagen wir mal, kleinere Christenverfolgung. Aber der römische Staat, die Kaiser haben erkannt, wir können mit dieser Kirche arbeiten. Und es sind...
Was meinst du damit, die konnten mit der Kirche arbeiten? Also was?
Verwaltungsinstanzen haben sich aufgelöst, konnten nicht mehr so richtig besetzt werden. Und zum Beispiel Bischöfe haben sich angeboten oder boten sich an, das mit zu übernehmen. Also das, was wir heute als Diözese verstehen, ist früher deutlich kleiner gewesen als das, was wir heute haben, in Deutschland vor allem. In Italien gibt es immer noch sehr kleine Diözesen, aber in Deutschland sind sie verhältnismäßig groß. Und in der Antike ist es so gewesen, sie waren deutlich kleiner und sie waren so etwas wie, wir würden heute sagen, so etwas wie Landkreise oder Finanzamtsbezirke. Und sie haben geholfen, wie gesagt, den Staat zu organisieren. Mhm. Steuereinnahmen, Armenfürsorge, teilweise auch Bildungsaufträge erfüllt, solche Dinge. Und da war die Kirche ziemlich fit und ziemlich gut aufgestellt. Und sie war halt auch dann attraktiv für den römischen Staat, genutzt zu werden in diesem Sinne. Und das hat also wesentlich die Kirche verändert, weil sie auf einmal staatstragend wurde. Ja, und das prägt uns bis in die Gegenwart. Und also das, was um das Jahr 340, 50 entstanden ist, prägt uns bis in unsere Gegenwart.
Und da tritt dann aber auch der Staat in den Fokus und die Botschaft von Jesu Christi, wo bleibt die?
Das ist jetzt die Krux an der Sache. Ganz genau. Also das hat auch die Art des Glaubens, davon gehe ich aus, wesentlich verändert, wesentlich beeinflusst, dass der Glaube unter gefährlichen Bedingungen mit Sicherheit ein anderer ist, als das der Fall ist, wenn man staatstragend wird. Mit dem Staatstragenden ist ein Bildungsauftrag verbunden. Es werden Ziele formuliert, die einzuhalten sind. Auch im beginnenden Mittelalter ist das mit Sicherheit der Fall gewesen. Mhm. Ja, also ein Mensch, der lesen und schreiben lernt, hat das und das innerhalb eines Jahres oder einer Leistungsperiode zu erbringen. Mhm. Darauf ist wahrscheinlich weniger Wert gelegt worden, was den Leistungsgedanken angeht, als wenn wir in der Zeit der Urkirche sind. Da war das Religiöse, das Symbolhafte, das Aufgenommensein auch in diese geheimbündische Gemeinschaft, ja, etwas völlig anderes. Der Charakter hat sich wesentlich verändert. Also da lagen eher die Schwerpunkte auf dem Gemeinsamen oder dem Gemeinschaftlichen, weil wir diesen Glauben haben.
Richtig.
Der gefährlich ist. Das schweißt zusammen. Wir sind in einer Diaspora-Situation, in einer Minderheitensituation. Und das prägt unsere Gemeinschaft auch im Wesentlichen. Wir halten zusammen. Die Gesellschaft damals ist auch deutlich religiöser gewesen, als das heute der Fall ist. Mhm. Also da ist der Glaube an diesen Jesus von Nazareth, dem auferstandenen Christus, deutlich ausgeprägter gewesen, als das dann später im Laufe der Jahrhunderte sich entwickelt hat.
Wie sieht es heute aus?
Du meinst der Glaube in unserer Gesellschaft?
Nein, ich meine die Bedeutung, weil so wie du es geschildert hast, ist ja quasi die gesellschaftliche Bedeutung, die politische Bedeutung, das Verwachsen von Bildungsaufträgen und mehr Aktivität im gesellschaftlichen Leben zu Lasten des reinen Glaubens, der reinen Glaubensbedeutung, des ursprünglichen, warum Kirche überhaupt gebildet wurde, zurückgewichen. Oder würdest du sagen, das ist heute noch in einem Gleichgewicht, in einer Balance, die gesund ist?
Das wäre jetzt eine bewertende Aussage. Ich kann schon feststellen, dass, ich sag mal, das Organisationsgebilde der Kirche, das organisatorische Gebilde, das Schaffen von Bildungsstrukturen oder karitativen Strukturen sehr stark auffällig und sichtbar ist. Das fällt ja auch nicht schwer. Man geht durch einen Ort und die Kindertagesstätten, die eine Gemeinde hat, fallen auf. Es gibt kirchliche Schulen, Krankenhäuser, Seniorenheime. Es wird Kinderstufen- und Jugendarbeit gemacht, Zeltlager und Freizeiten angeboten. Es gibt diverse Beratungsstellen für Familien, für Menschen mit psychologischen Hilfestellungsbedarf, also allgemeine Lebenshilfe, Obdachlose und so weiter. Diese Dinge sind sehr stark sichtbar und sehr präsent und prägen, glaube ich, auch durchaus nach wie vor deutlich unsere Gesellschaft. In den Hintergrund tritt, weil es vielleicht auch leichter ist, mit diesen Dingen umzugehen, in Gremien, in der Politik, in der Wirtschaft, in den Hintergrund tritt nach meiner Beobachtung durchaus die religiöse Aktivität, die Spiritualität. Mhm. Häufig ist es durchaus so, dass Gottesdienstbesucher, ich sag mal, eine Veranstaltung besuchen, während ein Gottesdienst eigentlich keine Veranstaltung ist. Es ist kein Termin. Natürlich muss es terminiert werden, aber der geistliche Gehalt ist eigentlich etwas anderes, nämlich die Begegnung mit Gott im Gebet, im Gesang, in der Feier von Sakramenten.
Ja, aber da gehe ich jetzt noch mal einen Schritt zurück auf das, was du gerade gesagt hast. Das habe ich auch gelesen in meiner Vorbereitung auf unser heutiges Thema. Ich sage das jetzt mal ganz lapidar. Es hieß, ja, was die Kirche heute kann, die können Schule und Kranke.
Genau.
So. Und ich frage mich, können die glauben? Können die den glauben? Und ich sage dir ganz genau, was ich damit meine. Ich bin ja jetzt, wie gesagt, seit einigen Monaten erst Mitglied der katholischen Kirche und besuche regelmäßig den Gottesdienst. Und ich komme ja aus einer ganz anderen Schiene. Ich komme ja sehr aus einem mystisch-spirituellen Glaubensverständnis, Gottesbewusstsein in die katholische Kirche. Und jemand, der mich da sehr geprägt hat, war ein Mailänder Priester, Luciani Giussani. Der hat die Kirche bezeichnet als den berührbaren Leib Christi. Und das fand ich eine unglaublich schöne Symbolik, dass Kirche für mich der Ort ist, wo ich Jesus Christus noch näher kommen kann, wo ich noch mehr in Verbindung mit dem Göttlichen treten kann, wo etwas, was ich in meinem Alltag zwar schon lebe, in Form von Gemeinschaft noch mal deutlich mehr zelebriert wird. Und ich bin jetzt seit ein paar Wochen nicht mehr in die Messe gegangen, weil ich gemerkt habe, dass die Art, wie das im Moment in der katholischen Kirche gefeiert wird, für mich widersprüchlich war zu meiner Gotteserfahrung. So, das heißt, es ist so viel auf mich eingestürzt an Ritualen, an Vorgängen, wie das durchstrukturiert ist, wie das durchdekliniert ist. Bei der Eucharistie musst du das und das sagen, bei dem musst du das und das sagen. Vorher wird der und der Gesang abgerufen, vorher kommt das und das Gebet, dass ich gemerkt habe, wenn ich nach einer halben, dreiviertel Stunde aus der Messe gegangen bin, hat mir der kontemplative Moment gefehlt. Der Moment, wo ich gefragt habe, wo begegnet mir hier in dieser Form des Gottesdienstes Gott? Und da habe ich für mich festgestellt, es ist das nicht irgendwie ein Widerspruch?
Also die ursprüngliche Frage, die du gestellt hast, war ja, können die den glauben? Also ich sehe ja in der katholischen Kirche Angebote, in denen es um den Glauben geht und auch eine Begleitung in Fragen des Glaubens. So, das erst einmal grundsätzlich festgehalten. Ja? Also wir stehen ja zur Verfügung, ich als Priester, um mich mit Fragen des Glaubens auseinanderzusetzen, mit den Fragen, die Menschen haben, die zu mir kommen. Also wir können selbstverständlich glauben. Das ist ja gar keine Frage. Mhm. Die Frage ist, glaube ich, viel eher, ob zum Beispiel eine Eucharistiefeier, wie wir sie feiern am Sonntag oder an Werktagen, Menschen etwas gibt. Ich gehe davon aus, dass diejenigen, die zu einem Gottesdienst kommen, wie gesagt, normale Sonntagsmesse, normale Werktagsmesse, darin etwas für sich finden. Da gehe ich von aus. Wenn ich dort zum Beispiel oder auch Kolleginnen oder Kollegen eine Ansprache halten, Katechesen machen, wenn dort eine Musik gespielt wird, wenn dort entsprechende Gebete gesprochen werden, da werden Personen sich wiederfinden. Das ist das eine. Auf der anderen Seite stelle ich natürlich auch fest, dass der Gottesdienstbesuch deutlich nachlässt, dass es deutlich weniger Bibelkreise zum Beispiel gibt, als das noch vor Jahrzehnten der Fall gewesen ist. Also dass die Auseinandersetzung mit dem Glauben ist gerade auch in unserer Gesellschaft vielleicht nicht unbedingt en vogue im Moment. Das muss man klar sagen. Gleichwohl ist es so, dass es Fragen zum Glauben, die Frage nach Gott, die Frage nach Jesus, wer er ist, wie er ist, was er bewirkt, die Frage nach dem Heiligen Geist, die Frage nach dem Stellenwert der Kirche auch für das ganz persönliche Leben, die ist auf jeden Fall vorhanden. Und ich sehe auch den Bedarf, den Menschen dazu haben. Ich sehe allerdings auch den Bedarf, innerhalb der Kirche sich damit so auseinanderzusetzen, dass es den Menschen hilft,
richtig,
ihnen dienlich ist.
Weil ich sehe den Bedarf auch,
ja,
frage mich aber, ob die Kirche in der Form, wie sie heute sich darstellt, da die passende Antwort bereithält. Und da das passende Forum ist. Weil ich habe den Bedarf, aber ich habe für mich festgestellt, ich muss die katholische Kirche nochmal auf eine andere Art kennenlernen, weil so, wie sie sich mir im Moment in meiner ganz jungen katholischen Vergangenheit gezeigt hat, ist für mich ein bisschen blockierend schwierig.
Wir sind in einer Übergangsphase, das merke ich sehr deutlich. Wir sind in einem Epochenwechsel. Wir lassen aktuell sehr stark das hinter uns, in dem wir aufgewachsen sind. Ich bin 50 Jahre alt und habe eine Kirche in den 80er Jahren erlebt mit großer Jugendarbeit, mit Fahrten, Freizeiten, jede Menge Messdienern und so weiter. Also das ganz Klassische, was wir alle so irgendwie im Kopf haben. Und ich merke seit einigen Jahren da einen deutlichen Wandel in eine, ja, nächste Gesellschaft, neue Epoche. So würde ich es mal formulieren und ausdrücken. Welche Antworten wir da zu finden haben, ist, glaube ich, schwierig zu beantworten. Ich habe persönlich meine Eindrücke und wage mich auch für mich an Antworten heran. Darüber können wir auch gleich sprechen. Mhm. Ich merke allerdings auch, dass uns das innerhalb der Kirche sehr mitnimmt, sehr beschäftigt. Das wird, glaube ich, auch nicht konfliktfrei gehen, wie das in jedem Epochenwechsel ist. Also wenn sich Dinge verändern, geht das nicht ohne Konflikte. Und sie werden auch gravierend und erheblich sein, weil es eine große Veränderung ist und keine Kleinigkeit. Ich gehe davon aus, dass also wir gerade in unserer Zeit die Reste der Volkskirche noch wahrnehmen können und in wenigen Jahren schon deutlich stärker die, ich nenne es mal Bekenntniskirche, unsere Gegenwart prägen wird.
Was verstehst du unter Bekenntniskirche?
Also Personen vor allem, die sich intensiv damit beschäftigen wollen, wer dieser Jesus von Nazareth ist.
Aber und ist welche, das nicht wieder der, entschuldige, dass ich unterbreche, aber da schließt sich für mich der Kreis, weil wenn ich deinen Ausführungen folge, ist das genau der Ursprung der Kirche.
Ganz genau. Ganz
das
genau.
Ist ja dann eigentlich eine Rückbesinnung auf, ja, back to the roots.
Ja, es wird, glaube ich, deutlich inhaltlich stärker werden, spiritueller werden, auch mystischer. Mhm. Davor muss man auch keine Angst haben, das sind keine Spinnereien, sondern das ist etwas ganz geerdet Bodenständiges. Also da kann ich jedem Zuhörer jetzt sagen, hab da keine Angst vor. Damit werden wir eine Menge anfangen können. Es wird weniger Organisation geben, schlicht und einfach, weil der Kirche im Laufe der nächsten Jahre das Geld ausgeht. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgehen. Also wir haben nicht mehr nur einen Priestermangel, diese Vokabel höre ich schon lange nicht mehr. Wir haben auch einen deutlichen Rückgang an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in religionspädagogischen oder theologischen Berufen, die nicht mit der Weihe verbunden sind. Also das merken wir rapide. Dazu kommt halt eben auch die gesellschaftliche Veränderung, dass die Religion deutlich an Bedeutung abnimmt. Nichtsdestotrotz gibt es Menschen in unserer Gesellschaft, und die werden nicht ganz verschwinden, die ein religiöses Bedürfnis haben, die Fragen haben.
Ich glaube,
und
dass
da werden wir Antworten finden. Also das bietet die katholische Kirche klar und deutlich an. Und wir haben da auch Antworten, die eine ordentliche Qualität bieten.
Ja, sie bieten es nicht klar und deutlich an. Sie haben das. Die katholische Kirche hat aus meiner Sicht alles, um wirklich auf sämtliche Lebensfragen von Menschen eine Hilfestellung anbieten zu können. Durch Jesus Christus, aber auch durch die Doctors of the Church, also durch die Kirchenlehren, durch das, was eine Teresa von Avila erlebt hat, gerade durch das mystisch-spirituelle. Und da kann ich dir auch nur nochmal sagen, ich habe einen sehr großen mystisch-spirituellen Zugang, aber ich muss auch meine Kartoffeln schälen. Das macht nicht der Heilige Geist für mich. Also ich will damit sagen, das ist nichts Abgehobenes, sondern das gehört zu uns dazu. Wir haben einen Geist und wir müssen diesen Geist und das Geistliche im mystisch-spirituellen als berührbaren Leib Christi auch wieder in die Kirche reinholen.
Ja, finde ich super, was du sagst. Also du musst auch deine Kartoffeln schälen. Du hast Teresa von Avila genannt. Ein Satz von Teresa von Avila, den ich wirklich sehr schätze, auch weil er ein bisschen witzig ist, lautet: Wer Gott nicht zwischen den Kochtöpfen findet, findet ihn auch nicht im Gebet.
Ja.
Und das sagt eine der größten Mystikerinnen der Kirche. Also daran sehen wir schon, dass das etwas ganz Geerdetes und Praktisches ist.
Und ich glaube, etwas Notwendiges.
Ja, unbedingt.
Weil die Menschen suchen ja, auch wenn sie von der Religion sich abwenden, suchen sie aber ja, ähnlich wie ich auch gelagert war, suchen das ja in Alternativen. Also dieser Lebenshunger, wer bin ich, woher komme ich, warum bin ich hier? Diese Suche nach einer etwas übergeordneten Orientierung, die ist ja nicht weggefallen, nur weil man sich von der Religion rauslöst, sondern das sucht man dann in New Age-Bewegungen, in Life-Coaches oder wo auch immer. Hat sich ja quasi nur die Antwort verlagert, aber nicht die Fragestellung. Und ich glaube dir absolut, dass die katholische Kirche da einen Riesenfund hat, aber sie bietet es nicht an. Also ich habe diese Sachen alleine angeeignet. Also ich habe mich auf die Suche gemacht. Was kann die katholische Kirche mir in dem katholischen Glauben bieten zu meinen aktuellen Lebensfragen?
Und du hast zum Beispiel Bücher gelesen, die von kirchlichen Autoren verfasst wurden.
Absolut.
So.
Und ihr habt 2000 Jahre Kirchengeschichte mit Menschen, die in allen Lebensphasen, zu allen Zeiten dieser Menschheitsgeschichte ähnliche Probleme hatten wie wir im Hier und Jetzt, ähnliche Fragestellungen hatten und die daraufhin aber auch eine Antwort für sich formuliert haben. Aber die finde ich nirgendwo in der katholischen Kirche, weil ich das Gefühl habe, dass das alles im Moment zweitrangig ist.
Ein gewisses Problem ist sicherlich darin zu finden, dass wir organisatorisch deutlich stark strukturiert sind. Vielleicht sogar auch für die Größe der Kirche, die wir in Zukunft haben, werden überdimensioniert. Wir werden da kleiner werden müssen. Das sehe ich schon. Gleichzeitig ist aber das, was wir in, wie gesagt, Kindertagesstätten, Schulen, Krankenhäusern, Seniorenheimen, Beratungsstellen und so weiter haben, auch der Ausdruck dessen, was wir glauben. Der Glaube muss ja irgendwie auch, finde ich jedenfalls, praktisch werden. Er kann ja nicht lediglich in meinem Kopf, in meinem Herzen, in meiner Seele stattfinden, sondern er muss ja auch irgendwie in den Arm gelangen.
Absolut.
Und umgesetzt werden, also tätig werden. Und das fällt vielen Leuten, glaube ich, deutlich leichter. Und so bilden sie halt Kindertagesstätten, Schulen, begleiten sie, organisieren sie und so weiter und so weiter. Wie gesagt, ich nehme durchaus wahr, dass die Frage nach Gott deutlich in den Hintergrund rückt und das Organisieren der Einrichtungen in den Vordergrund gerückt ist. Ich glaube, da darf auch was passieren. Das ist gar keine Frage. Allerdings sage ich auch ganz klar, Gott ist auch für viele Menschen keine Randerscheinung, sondern es ist schwieriger, sich mit ihm auseinanderzusetzen, weil einfach eine Kindertagesstätte deutlich konkreter ist.
Greifbarer.
Ganz genau, als das bei Gott der Fall ist. Nichtsdestotrotz müssen wir für uns ganz persönlich und in Summe auch für unsere Gesellschaft die Frage nach Gott stellen.
Absolut, du sprichst mir aus der Seele. Das ist auch genau der Punkt, der mich überhaupt in die katholische Kirche gebracht hat. Und ich finde es schade, dass sich das zu so einem Widerspruch zu entwickeln scheint. Wahrgenommen wird die Kirche als, die können Schule und Kranke.
Ich glaube, da ist etwas durchaus aus der Balance geraten. Wir beschäftigen uns sehr stark mit Strukturen. Mhm. Und wie gesagt, die Frage nach dem Glauben, die Frage nach Gott ist in den Hintergrund gerückt. Sie ist auch schwieriger. Sie ist auch gerade nicht en vogue.
Und sie ist aber die Daseinsberechtigung für die Kirche überhaupt.
Ja klar, das ist ja völlig unstrittig. Wir müssen im Grunde genommen darüber nachdenken, wie wir dann in dieser nächsten Epoche, in der nächsten Gesellschaft und dementsprechend in diesem Fahrwasser, auch in der nächsten Kirche, den Glauben verkünden und darüber sprechen. Also Volkskirche wird abgelöst durch Bekenntniskirche, wenn ich das so sagen darf. So, was ist das Bekenntnis? Wozu bekennen wir uns? Wer ist Gott? Wer ist Jesus? Diese Fragen rücken stärker in den Vordergrund.
Du bist ja nun praktizierender Priester und Pfarrer. Was wäre denn da jetzt dann konkret dein Handlungsvorschlag, mit dem du heute schon anfangen könntest, diese Form von Bekenntniskirche in eine Zukunft zu leiten?
Das ist natürlich eine sehr schwere Frage. Mhm. Also erst einmal geht es darum, zur Verfügung zu stehen, ansprechbar zu sein. Ich glaube, dass wir zum Beispiel auch darauf schauen müssen, was ist das Tätigkeitsprofil eines Priesters? Also wenn ich in meinen Terminkalender schaue, dann ist das sehr viel Sitzung. Dann ist das sehr viel Struktur. Dann ist das auch durchaus Politik. Dann ist das die Gesellschaft im Blick haben. Ich glaube, dass da etwas anders werden kann, dass da etwas anders werden darf. Ich glaube, wir müssen auch durchaus so tapfer sein und sagen, okay, bestimmte Dinge können wir erfüllen und bestimmte Dinge nicht. Also orientieren wir uns an bürgerlichen Konventionen, Erwartungen, wie sie aus der Vergangenheit kommen, oder entwickeln wir Glaubensverkündigung? Wo spreche ich, wie spreche ich auf eine interessante, auf eine frische, auf eine ansprechende Art und Weise von Gott? Ich glaube, da werden wir einiges lernen müssen. Ich glaube allerdings auch, dass wir in unsere Gemeindebevölkerung einiges werden vermitteln müssen. Mhm. Wie gesagt, das wird schwierig werden, das muss man ganz klar sagen. Wenn einer Gemeinde gesagt wird, wir werden in Zukunft anders Gottesdienst feiern.
Könntest du dir vorstellen, dass es dazu vielleicht auch hilfreich ist, den Gottesdienst aus dem jetzigen Kirchengebäude heraus zu verlagern?
Also ich persönlich mache das auch. Wir haben im Umfeld unserer Kirche zum Beispiel Außenaltäre gebaut, richtige Altäre, wo wir Gottesdienst feiern können, wo dann mit Festzeltgarnituren entsprechend ein Halbkreis oder ein Dreiviertelkreis aufgebaut wird, wo dann die verschiedenen Gottesdienstbesucher in der Tat auch wirklich aus drei Generationen zusammenkommen. Und wir haben eine andere Atmosphäre, als das zum Beispiel getragen im Kirchenraum der Fall ist.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Es wird anders, es wird spontaner. Ich möchte fast sagen, ohne lapidar zu werden, fast eine Picknick-Atmosphäre haben wir dort. Das funktioniert sehr gut. Also ich merke schon, die Botschaft kann dort rüberkommen. Und das kann ich mir gut vorstellen. Aber wir sprechen hier auch sehr stark über Gottesdienste. Für mich geht es auch um andere Arten und Weisen, wie wir halt eben den Glauben vermitteln. Wir versuchen es zum Beispiel hier mit einem Podcast. Ich glaube, da kann die Kirche nochmal deutlich stärker werden. Also wenn die Leute nicht in den Gottesdienst kommen, um eine Predigt zu hören, also etwas Geistreiches zu hören, etwas, mit dem sie anfangen können, dann versucht halt die Kirche bitte, irgendwie zu den Leuten zu kommen. Und viele von uns haben ein Smartphone in der Tasche oder ein Tablet unterm Arm. Naja, meine Güte, dann machen wir es halt eben auf diese Art und Weise. Also wir werden da neue Wege gehen müssen. Natürlich wird es da jetzt Kritiker geben, wenn sie das hören, was ich sage. Aber ich sage auch klar, wir sind auf dem Weg in die nächste Gesellschaft, in der vieles nicht mehr so sein wird, wie das, was wir in der Erinnerung noch im Kopf und auch im Herzen haben. Da wird es Dinge geben, die erhalten bleiben, und es wird neue Dinge geben. Und auf das müssen wir uns halt eben auch einstellen.
Und wieder Jesus Christus ins Zentrum stellen. An der Stelle mal ein Hinweis auf unseren Podcast. Unsere Podcast-Folge Brauchen wir Jesus Christus? Da haben wir beide uns ja sehr ausführlich dazu ausgetauscht, warum wir trotz einer schwindenden Mitgliederzahl in der katholischen Kirche, einem Abwenden vom Glauben, die Notwendigkeit darin sehen, sich aber niemals von Jesus Christus oder aus der Verbindung Gott-Vater-Sohn herauszulösen. Also wenn ihr Lust habt, hört auch mal nochmal in den Podcast rein. Jan, wir werden ja auch nochmal einen Podcast machen über unsere oder deine Zukunftsvorstellungen der Kirche oder was wir glauben, wie Kirche sich in Zukunft entwickeln kann. Machen an der Stelle war es uns jetzt erstmal wichtig, generell die Symbolkraft der Kirche, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft mal aufzuzeigen. Und ich würde unsere heutige Podcast-Folge ganz gerne mit einem Zitat von Khalil Gibran, das ist ein libanesischer Philosoph, beenden, der gesagt hat, Jesus ist nicht in diese Welt gekommen, um den Menschen zu lehren, hochaufragende Kirchen und gewaltige Tempel neben kleinen Hütten und engen Häusern zu errichten, sondern er kam, um die Herzen der Menschen zu Tempeln zu machen, ihre Seelen zu einem Altar und ihren Geist zum Priester. Ich kann nur sagen, das unterstreicht eindeutig mein Kirchenverständnis.
Das ist ein schönes Zitat, da kann ich gut mitgehen.
In dem Sinne, ich danke dir ganz herzlich, Jan, und freue mich auf unser nächstes Gespräch.
Ich danke dir auch und ich freue mich ebenfalls.
Das war Medienapostel, der vertikale Podcast mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach. Du willst keine neue Folge verpassen? Dann abonniere uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Stay on the Rock.